Ich lese zum Gebet mal Psalm 37, Vers 11 vor. Psalm 37, Vers 11. Oder ich fange mal an mit Vers 7 bis 11. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens freuen. Wir danken dir, wunderbarer Gott, für diese Verheißung für die Sanftmütigen. Sie werden das Land erben. Der Gottlose, der Arglist übt, der Rebellische, der gegen deine Gebote rebelliert, der dir nicht nachfolgt, der wird ausgerottet, wird weggeschafft. Nach kurzer Zeit ist er nicht mehr da. Die aber, die sanftmütig sind, werden das Land erben und sich an großen Frieden erfreuen. Halleluja, was für eine wunderbare Beschreibung von dir, Jesus. Du erfreust dich an großen Frieden. Und jedem, der sich zu dir hält, den erfreust du mit großem Frieden. Vater, wir bitten dich, dass du uns heute offenbarst, was es bedeutet, dass die Sanftmütigen glückselig sind. Dass du uns zeigst, was das heißt, Sanftmut. Dass du uns zeigst, was das heißt, dass sie das Land erben. Halleluja. Dir sei die Ehre, wunderbarer Gott. Dafür, dass du uns schon so wunderbar begleitet hast, so wunderbar an die Hand genommen hast auf dieser Wanderung durch die Seligpreisungen. Und wir danken dir, dass du auch heute treu sein wirst, über mein Unvermögen hinaus, über das Unvermögen der Zuhörer hinaus, wirst du uns doch Offenbarung schenken. Herr, wir wollen das richtige Herz heute vor dir bewahren. Wir wollen dein Wort achten. Du sagst, auf den will ich sehen, der da zittert vor meinem Wort. Ja, und so wollen wir dein Wort empfangen heute als Gottes Wort, was in uns, den Gläubigen, wirkt. Halleluja. Amen. So, dann lass uns mal Matthäus Evangelium aufschlagen, Kapitel 5. Wir sind ja in einer sehr spannenden und intensiven Predigtreihe. Zu den Seligpreisungen. Es ist jetzt klar, 1, 2, 3. Schon der vierte Sonntag, wo wir darüber sprechen. Wir haben angefangen mit einer Einführung in die Seligpreisungen, die ich euch sehr ans Herz lege. Da werden grundlegende Dinge über die Glückseligpreisungen erklärt, auf die wir jetzt leider nicht mehr eingehen können. Dann haben wir über die geistliche Armut gesprochen, dann über die geistliche Trauer. Und heute sprechen wir über Matthäus 5, Vers 5. Ich habe schon gehört, dass das kontrovers in den Hauskreisen diskutiert wurde. Und finde es schön, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr euch das angeguckt habt, dass ihr das ernst genommen habt, was ich in der Einführung gesagt habe, dass wir das auswendig lernen, dass wir darüber beten, dass wir das mit vor Gott bringen, so dass wir jetzt vorbereitet sind. So, ich lese mal. Matthäus 5, Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen. Denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Halleluja. Was ist Sanftmut? Wenn wir das Wort Sanftmut hören, also zumindest ich so in meinem, wenn ich einfach mal an das Wort sanft und Mut höre, dann denke ich an etwas Weiches, an etwas Kuscheliges, etwas, wie man ein Baby behandelt, also ganz sanft und ganz vorsichtig, nicht so zack, 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 sondern ganz langsam und ganz liebevoll und ganz milde. Und dann sagt Jesus, gesegnet oder glückselig sind die Sanftmütigen. Und das könnte mir Verdammnis bringen, weil ich nämlich gar nicht so knuddelig bin, oder nicht so, knuddelig bin ich schon, nur nicht so, ich bin nicht so softy wie vielleicht der ein oder andere. Ich bin weder nah am Wasser gebaut, zumindest bei den Sachen, wo die meisten Leute weinen. Bei Jesus bin ich immer sehr nah am Wasser gebaut. Noch habe ich irgendwie eine ganz sanfte und ruhige Stimme. Noch mag ich das, wenn mir Leid zugefügt wird, wo ich das einfach ertrage und ganz geduldig bin und mich das überhaupt nicht stört, wenn man mich übergeht. Noch habe ich die Ruhe weg, wenn meine Kinder völlig ausflippen und ausrasten und die ganze Familie gerät in Turbulenzen. Noch habe ich da die Ruhe und habe immer ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Also nach der menschlichen Definition von Sanftmut falle ich da total raus. Und wenn ich Jesus anschaue, könnte man auch meinen, dass er ab und zu ein paar Ausfälligkeiten hatte und dann eben doch nicht sanftmütig war, als er in den Tempel gegangen ist in Johannes Kapitel 2 und sich da die Peitsche gemacht hat, die Geißel, und dann durch den Tempel lief, was er ja übrigens zweimal gemacht hat, durch den Tempel lief, die Tische umgestoßen hat, dieses ganze religiöse Business da aufgemischt hat, und er gesagt hat, das ist ein Gebetshaus für alle Nationen. Ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er ist richtig wütend geworden. Wenn er zu den Pharisäern geht und ihnen ins Gesicht sagt, ihr seid Otternbrut, Schlangengezücht. Mit anderen Worten, ihr seid die Partner des Teufels, die Kinder des Teufels. Das ist das, was es bedeutet, Otternbrut. Dann sehe ich Jesus nicht mehr als so sanftmütig an. Aber, und das war jetzt meine Einleitung zu dem Punkt, was ist Sanftmut? Was ist Sanftmut? Das ist der erste Punkt, wenn ihr so wollt. Ich habe hier mal was kopiert und ausgeschnitten und eingeklebt, so eine kleine Bastelarbeit gehabt. War auch ganz meditativ. Und zwar ist das Wort, ich weiß nicht richtig, wie man das ausspricht, Prayis, P-R-A-Y-S. Prayis, das bedeutet sanftmütig, sanft, milde. Kommt nur an 4 Bibelstellen vor und kommt von diesem Wort Praites, das ist, jetzt kommt schon eine etwas längere Definition, Sanftmut, milde. Ich lese einfach mal vor, was hier in meiner Sprachschlüssel Elberfelder Bibel stand, also fundiert. Sanftmut, milde, Wohlwollen von Preis, sanftmütig. Es bezeichnet nicht nur das Verhalten des Menschen oder seinen Umgang mit seinen Mitmenschen oder eine Charaktereigenschaft, sondern vor allem die innere Einstellung, die Aufgeschlossenheit und das Wohlwollen der Seele Gott gegenüber, woraus das Verhalten und die Charakterbildung folgt. Breites ist diejenige Geisteshaltung, in der wir Gottes Handeln an uns als gut annehmen, ohne Einwände oder Widerstand. Jetzt wird die Sache schon klarer. Jetzt können wir das schon ein bisschen, zumindest vom biblischen Standpunkt her, ein bisschen besser verstehen, was es bedeutet. Sanftmut ist nicht Milde und Weichheit nach außen, sondern Sanftmut ist Milde und Weichheit innen. Ich könnte sagen, harter Schale, weicher Kern. Das wäre aber ein bisschen zu kurz gegriffen. Und ja, passt einfach nicht. Es bedeutet nicht, dass ich immer lieb und nett lächle und alle in den Arm nehme und knuddel und so immer so ein bisschen so touchy bin und so streichel, so ganz sanft und zärtlich, sondern es bedeutet, dass ich empfindlich, empfindsam, sensibel für Gottes Handeln in mir bin. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Es bezeichnet nicht weiches Verhalten gegenüber Mitmenschen, sondern gegenüber Gott. Ein sanftmütiges Herz ist Gottes Handlungen, seinen Anordnungen und Geboten gegenüber offen und schnell bereit, sich unterzuordnen und zu gehorchen. Sanftmütigkeit beschreibt die Haltung des Knechtes oder auch des Kindes, des Sohnes, der gern gehorsam ist. Es gibt ja solche und solche Arbeiter. Es gibt welche, die sind gehorsam, weil sie es müssen. Und es gibt welche, die sind gern gehorsam. Und es gibt solche und solche Kinder. Beziehungsweise, das hat eigentlich fast nur mit den Eltern zu tun. Mein Kind kann gehorsam sein, weil es Angst vor mir hat. Und weil es weiß, wenn ich das nicht mache, ich bin gezwungen, das zu machen, weil sonst bedeutet das Entbehrung und ein Stück Leid und Das ist ein großer Unterschied zu einem Kind, was gehorsam ist. Sie sehen äußerlich genau gleich aus. Aber was seine Eltern ehrt und deshalb gehorsam ist. Jesus muss uns das zeigen, was das bedeutet, was die Eigenschaften eines Herzens sind, an dem er gefallen hat. Sanftmütigkeit ist das Gegenteil von Eigensinnigkeit und Unabhängigkeit. Beziehungsweise Stolz. Mein eigener Weg. Ich mache das, wie ich das will. Ich habe meine Vorstellungen. Und nach außen hin kann ich das so fromm formulieren, wie ich will, mit Prophetien und mit Bibelversen und allem Möglichen. Aber es ist doch mein eigener Weg und den gehe ich. Und da kann Gott sagen, was er will, durch die Geschwister, durch sein Wort. Mir ist es egal, ich gehe meinen eigenen Weg. Das ist das Gegenteil von Sanftmut. Der sanftmütigen Herzens ist enorm sensibel auf die Leitung Gottes. Besonders und zuallererst seinem Wort gegenüber. Ein sanftmütiges Herz liest die Bibel nicht leichtfertig als ein unterhaltsames Buch, was irgendwie meine religiösen Sinne stimuliert, sondern als Brot und Leben, als das, was meinem Leben Richtung, Anordnung, Weisung gibt, Sinn gibt. Ein sanftmütiger Mensch ist schnell gehorsam zu sein, da wo er erkennt, dass er ungehorsam war. Ein sanftmütiger Mensch ist schnell zur Buße. Halleluja. Das ist Sanftmut. Hier geht es ja noch weiter. Die Übersetzung Sanftmut, Milde ist für unsere Ohren nicht eindeutig angemessen, da mit diesen Begriffen oft Weichheit verbunden wird. Breites ist jedoch eine Einstellung des Geistes und des Herzens, die sich in Freundlichkeit mit Kraft und nicht mit Weichheit ausdrückt. Es ist eine Tugend, die mit einem festen Charakter verbunden ist. Jetzt kommen ja verschiedene Bibelstellen, die gucken wir uns dann aber gleich an. Eine innere Festlegung, eine Bestimmung, eine Charaktereigenschaft, die man beschreiben kann mit, was auch immer Gott von mir will, ich tu's. Ich stehe ihm zur Verfügung. Wie unmöglich das auch aussehen mag, wie schlimm auch die Feinde sind, die vor diesem Ziel stehen, wie hoch die Mauern sind, wie tief die Gräben sind, ich tu's. Ich vertraue. Ich gehe. Das ist Sanftmut. Mose war der sanftmütigste Mensch. Ja, das hebräische Wort kann man so und so übersetzen. Manche Übersetzungen sagen, er war der demütigste Mensch auf Erden. Man kann es auch übersetzen mit, er war der sanftmütigste Mensch. In der King James steht meek, sanftmütigste Mensch auf Erden. Und so können wir verschiedene, auch die Glaubenshelden aus Hebräer 11 durchgehen im Alten Testament. Du wirst diese Haltung bei ihnen finden. Und ich denke, wenn Gott das erlaubt, werde ich dann noch ein bisschen erklären, was Gott mit uns macht, wenn wir die Haltung nicht haben. Ihr erinnert euch vielleicht, was Gott mit Jona gemacht hat. Halleluja. Zweitens, Punkt 2. Christus, der Sanftmütige. Es gibt wahrscheinlich keine Seligpreisung, wo es für mich als Prediger so leicht ist, euch zu beweisen, dass das Jesus ist. Dass Jesus der Glückselige ist. Lass uns mal Matthäus Kapitel 11 aufschlagen. Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In den ganzen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, findest du keine einzige andere Stelle, wo sich Jesus selbst beschreibt in einem Wesenszug. Es gibt nur diese eine Stelle, wo er Adjektive für sich verwendet. Er sagt nicht, ich bin der befreiende Jesus oder ich bin der heilende Jesus oder ich bin der starke Jesus. So was sagt er nicht. Er sagt, ich bin die Tür, ich bin das Wort, ich bin der Weinstock. Da beschreibt er eine Funktion. Das ist ein Substantiv. Aber hier beschreibt er sein Wesen. Das ist die einzige Stelle, wo das vorkommt. Und er beschreibt es mit zwei Worten. Sanftmütig und von Herzen demütig. Die einzige Aussage, die Jesus über sich selbst trifft, über sein Herz, über sein Wesen. Das ist nicht verrückt? Er hätte ja auch alles andere nehmen können. Jesus ist ja noch viel mehr als Sanftmut und Demut. Aber entscheidet sich für Sanftmut und Demut. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er beschreibt nicht nur, was er ist, sondern er beschreibt auch, was sein Plan für uns Menschen ist. Er sagt, kommt her zu mir, lernt von mir, nehmt auf euch mein Joch. Ein Joch ist etwas, was einen verbindet, was einen auf dieselbe Stufe stellt. Da kann nicht einer vorausrennen oder zurückbleiben, die sind immer nebeneinander, immer gleich. Und Jesus sagt, nehmt auf euch das Joch der Sanftmut und der Demut. Folgt mir nach. Werdet genauso sanftmütig wie ich. Werdet genauso demütig wie ich. Wir mögen natürlich viel lieber Johannes 14, ihr werdet größere Werke tun und geht hin, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Was auch alles seine Berechtigung hat. Aber nichts trifft so in das Herz Jesu wie diese zwei Worte, sanftmütig und demütig. Und alles, auch wenn du jetzt denkst, na ich finde das eigentlich ganz gut und Gott, du kannst das ruhig machen bei mir, dann ist das große Gnade, aber normalerweise, natürlicherweise, ist es genau entgegengesetzt von dem, was wir wollen. Unser natürlicher Mensch will nicht sanftmütig sein und auch nicht demütig. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Wir wollen unser eigenes Ziel verfolgen. Wir wollen unsere eigenen Gedanken verwirklichen. Unsere eigene, alles vom Selbst, Selbst, Selbst. Und wir wollen für uns leben. Für unsere Ehre, für unseren Ruhm, dass es uns gut geht. Wir wollen im Zentrum sein. Und da seht ihr schon, das Joch, von dem Jesus spricht, ist genau dasselbe wie das Kreuz, von dem er spricht. Denn Jesus hat das Kreuz nicht auf sich genommen, weil er Spaß dran hatte oder weil das so schön war, sondern weil er sich gedemütigt hat, weil er gesagt hat, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Sanftmut. Halleluja. Oh, ist das eine gute Stimmung hier drin. Danke, Heiliger Geist. Sanftmut und Demut sollen wir lernen. Unter dieses Joch sollen wir kommen. Uns eins machen mit Christus in Sanftmut und Demut. Studier ihn mal. Lies mal die Evangelien mit der Sanftmütigkeitsbrille. Lies mal durch, wie sensibel Jesus für den Willen des Vaters war. Einmal war eine riesen Heilungserweckung ausgebrochen, ja. Ich mag das ja immer so, diese Stellen. Tausende von Menschen waren dort, mitten in der Wüste, in der Wildnis. Und dann geht er da durch mit den Jüngern und die heilen die Leute und da fallen die um und da schreien die Dämonen und werden ausgetrieben und es werden hunderte, tausende Menschen geheilt. Die bringen die Kranken Kilometer getragen, damit Jesus sie anrührt und die können zurück alleine gehen. Und dann heißt es an manchen Stellen, sie wollten ihn nehmen, und um ihn zum König zu machen. Könnt ihr euch die Stimmung vorstellen, ja? Und es war Nacht und die alle übernachteten da auf dem Feld. Die wollten nicht nach Hause gehen, die wollten nicht weg. Das ist auch ein Anzeichen von Erweckung. Die wollten nicht gehen. Und morgens wachen sie auf und sie suchen alle den Superstar. Sie suchen den, den sie zum König machen wollen. Sie wundern sich, wo ist er hin? Letzte Nacht hat er sich da hingelegt und er ist nicht mehr da. Die Jünger suchen ihn. Und sie finden Jesus ganz weit weg in der Einsamkeit. Und er betet. Und dann kommen sie, ich kann mir das so vorstellen, weil ich würde das ganz genauso machen wie die Jünger. Alle Welt sucht dich. Die ganzen Leute suchen dich. Warum bist du hier alleine? Das ist gerade der Höhepunkt deines Ministries, deines Dienstes. Du kannst jetzt richtig erfolgreich sein. Wir machen eine Sammlung und wir sind gemachte Männer. Bisschen auf die Tränendrüse drücken und dann geht das Portemonnaie auf. Und dann haben wir eine Anhängerschaft, dann haben wir eine Mailinglist, dann haben wir, das ist jetzt schwer mit Mailinglist heutzutage, dann haben wir was aufgebaut für uns. Aber was sagt Jesus? Jesus hat gebetet und er sagt zu ihm, ich muss weitergehen. Ich kann nicht hier bleiben. Ich muss auch in die übrigen, in der Elberfelde steht, Marktflecken gehen. Ich muss auch in die anderen Dörfer gehen. Ich muss auch in die anderen Städte gehen und das Evangelium verkündigen. Ich kann hier nicht bleiben und mein eigenes Ding machen und irgendwie mein eigenes Reich aufrichten. Ich bin hier gesandt, um den Willen des Vaters zu tun. Er betet und ist gehorsam. Er betet und empfängt den Plan Gottes, wie es weitergeht. Und es war nicht der Plan Gottes, dass er da bleibt. Vielleicht waren da noch Kranke. Dum, 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 dum. Jesus hat nicht jeden Kranken geheilt, der über seinen Weg lief. Am Teich von Bethesda waren aber alles voller Kranken, Johannes Kapitel 5. Und er hat nur einen geheilt. Er ist gekommen, den Willen des Vaters zu tun. Er ist sanftmütig. Er kann nicht einfach machen, was er kann machen, was er will, aber er möchte nicht machen, was er will. Er ist gekommen, den Willen des Vaters zu tun. Er ist gekommen, die Worte des Vaters zu sprechen. Johannes Kapitel 11, lest es mal. Ein Bote kommt zu Jesus. Dein Freund, den du lieb hast, Lazarus, liegt im Sterben. Nächster Vers. Da blieb er noch 2 Tage dort, wo er war. Stellt euch mal vor, das würde heute, wir würden jemanden, keine Ahnung, irgendeinen Prediger oder, und wir senden zu ihm, mein Kind, mein Freund, mein Bruder, die liegen im Sterben, komm, leg deine Hände auf sie, du hast die Heilungsgabe, leg deine Hände auf sie, dann wird es denen besser gehen. Und er kommt mit Absicht nicht, ganz bewusst kommt er nicht und sagt, ich bleibe hier noch 2 Tage. Und in diesen 2 Tagen ist Lazarus gestorben. Und du hörst die Enttäuschung und die Verbitterung aus Maria und Martha hinaus, wie sie sagen, wenn du hier gewesen wärst, mit anderen Worten, du bist nicht gekommen, obwohl wir dich gerufen haben, wir sind enttäuscht. Oh, wir alle kennen diese Enttäuschung von Gott. Wenn du das gemacht hättest, du hättest, aber du hast nicht. Dieser innere Vorwurf, dieses Aufbäumen gegen den Willen Gottes. Und ja, kennt ihr, wie die Geschichte weitergeht. Er weckt ihn von den Toten auf. Das ist viel besser als eine Heilung. Lazarus, was denkt ihr, wen der alles schon getroffen hat? Da gibt es dieses eine coole Lied von Carmen, diesen christlichen Entertainer, über Lazarus. Mit Abraham geredet und mit Noah geredet und mit König David hat er gesprochen und dann hört er die Stimme, Lazarus! Und er sagt, ich muss gehen. Und er kommt raus aus dem Grab. Halleluja. So, Jesus war sensibel für den Willen Gottes. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Christologie, unsere Lehre über Jesus, dass wir das mit einbeziehen, dass er machen konnte, was er wollte. Er konnte machen, was er wollte. Er sagt zu Petrus im Garten, wenn ich wollte, ich könnte eine Legion, 12 Legionen, sagt er, glaube ich, sind 12.000 Soldaten, Engelsoldaten, könnte ich jetzt herbeirufen. Ein Engel hat im Alten Testament an einem Tag 200.000 Soldaten umgebracht. Wenn Jesus diese ganzen Engel gerufen hätte, er hätte die ganze Menschheit mit einem Schnipser auslöschen können. Halleluja. Aber jetzt ist die Stunde, in die ich gekommen bin. Gott hat mich da hineingebracht. Ich tue das, was der Wille Gottes ist. Er war sensibel, er war sanftmütig. Ich denke, wir sollten dann auf jeden Fall dann nochmal drüber sprechen, wie Gott mit uns umgeht, wenn wir nicht sanftmütig sind in seiner Liebe. Christus war stets gehorsam und hat den Willen des Vaters getan. Sein Herz war offen und empfindsam für die Leitung des Vaters. Er hat nicht gewagt, aus sich selbst oder für sich selbst zu handeln und zu sprechen. Lasst uns mal noch Johannes Kapitel 8, Vers 29 lesen. Eine herrliche Beschreibung des Lebens Jesu, die er über sich selber gibt. 8, Vers 29. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Johannes 8, 29. Der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht alleine, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Halleluja. Nimm doch mal nur diesen einen Vers. Schreib den dir auf eine kleine Karte auf. Ja, wenn du tagsüber mal kurz auf Arbeit auf dem Klo bist, hol dir die Karte raus, lern den Vers auswendig und mach das zu deinem Gebet. Vater, so will ich leben. Du lässt mich nicht alleine, weil ich alle Zeit es dir Wohlgefällige tue. Johannes 8, Vers 29. Sanftmut. Ich tue das, was dem Vater gefällt. Ich bin empfindlich, nicht nach außen hin, sondern nach innen hin. Nach außen hin müssen wir manchmal ganz schön hart sein. Das Leben zwingt uns dazu, Menschen zwingen uns dazu. Gott sagt zu Jeremia, ich mache dein Gesicht wie ein Diamant, wie ein Kieselstein. Seine äußere Hülle musste hart sein, denn er wurde nicht nur einmal probiert, jetzt habe ich ganz grammatisch den Faden verloren. Nicht nur einmal gab es Anschläge auf das Leben von Jeremia. Und deswegen sagt Gott ihn von Anfang an, ich mache dein Gesicht hart wie ein Kieselstein, dass du all das aushältst, was da auf dich zukommt. Aber innen drin, sein Herz war weich. Komm, wir öffnen mal die Stille. Wir haben ja Zeit. Jeremia Kapitel 1 ist es, glaube ich. Es ist doch nicht Kapitel 1. Ihr könnt noch mal kurz durchatmen. Die Chance habt ihr nicht oft. Es ist, glaube ich, später, wo Jeremia sich dann beschwert über seine Jesaja 5. Wartet mal. Dann ist es Hesekiel, Entschuldigung. Ich weiß, mein Bibelwissen ist noch unzulänglich und unzureichend. Es steht, keine Bibelversangaben. Es ist Hesekiel. Halleluja. Danke für Smartphones. Hesekiel Kapitel 3. Hesekiel Kapitel 3. Aber das Haus Israel, Vers 7, wird nicht auf dich hören wollen. Sie wollen ja auch auf mich nicht hören. Ja, ist ja logisch. Wenn sie auf Gott nicht hören, werden sie auch auf den Propheten nicht hören. Mit was für Erwartungen will man, na egal. Denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Doch siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Wie Diamant und härter als Fels mache ich deine Stirn. Fürchte sie nicht und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Und er sprach zu mir, Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir rede, sollst du in dein Herz aufnehmen und mit deinen Ohren hören. Das Volk Israel hatte eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Der Prophet und der Prediger und der Verkündiger und vielleicht auch du im Angesicht der Anfeindung hast auch eine harte Stirn, aber ein weiches Herz, ein sanftmütiges Herz, ein Herz, was offen ist, die Worte Gottes zu empfangen. Ein großer Unterschied. Nach außen hin können die gleich aussehen. Zeigst mir ein Foto von dem und ein Foto von dem, sagst es völlig identisch. Aber der eine hat ein weiches Herz und ist besorgt um die Dinge Gottes. Ihm geht es um die Ehre des Herrn. Und der andere hat ein hartes Herz, ein verstocktes Herz. Und ihm sind die Dinge Gottes egal. Haben vielleicht auch beide eine Bibel unterm Arm. Und gehen in den Hauskreis. Wahrscheinlich nicht ins Gebetstreffen, aber in den Hauskreis. Okay, also der mit dem harten Herzen. Danke, Jesus. Punkt 3. Gott möchte diese Sanftmut von Christus in uns formen. Halleluja. Er möchte die Sanftmut Christi in uns hineinlegen. Vielleicht erschrickst du jetzt, aber es besteht ein Unterschied, wenn ich sage, Gott möchte das in uns tun, als wenn ich sage, du musst dich anstrengen, um jetzt Sanftmut irgendwie in dich reinzukriegen. Weil dann geht der ganze Stress los. Der mit Verzweiflung endet. Und Gott sei Dank hat Gott manche Male in meinem Leben Verzweiflung geschickt. Verzweifelt an mir selber, verzweifelt an meinen Fähigkeiten, verzweifelt an meiner Heiligkeit, an meiner nicht vorhandenen Heiligkeit, an meiner Unzulänglichkeit, diesem, was Gott von mir verlangt, irgendwie gerecht zu werden. So, Jesus möchte diese Sanftmut in dich hineinlegen. Er möchte dein Herz formen. Lass uns mal Galater Kapitel 5 aufschlagen. Das wäre auch mal eine Predigtreihe. Die Frucht des Geistes, so ist es korrekt. Galater Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich möchte was erklären über die Frucht des Geistes, weil da habe ich auch schon erlebt, gibt es eine ziemliche Verwirrung. Viele lesen das so und sagen, aha, es ist also eine Frucht. Eine Frucht, die kommt nicht sofort, sondern die braucht lange Zeit, viele Jahreszeiten oder vier Jahreszeiten, bis eines Tages irgendwann eine kleine Mini-Frucht da ist und irgendwann wächst die. Das ist nicht das, wie es verstanden wird. Hab, was ich damit sagen will, du sollst keinen Frieden damit oder keinen Frieden damit haben, dass du nicht sanftmütig bist. Du sollst keinen Frieden damit haben, dass du nicht in Liebe wandelst. Das ist eben das, was ich ein Stück weit, was ich gesagt hatte. Selig sind die Trauernden, glückselig sind die Armen im Geist, die sich ihres Mangels bewusst sind. Und noch viel eher trifft es die nächste oder übernächste Seligpreisung. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Wir strecken uns aus danach, dass Jesus das in uns schafft, dass der Geist Gottes diese Frucht in uns bewirkt. Sobald der Heilige Geist anfängt, in unserem Herzen zu wirken, wird diese Frucht kommen, wird sie wachsen. Und natürlich ist meine Sanftmut von heute nicht die Sanftmut, die ich vor 12 Jahren hatte, als ich frisch zum Glauben gekommen bin. Da dachte ich, ich bin der Sanftmütigste und der Liebevollste und der Gerechteste und der Heiligste, aber die Realität war eine andere. Gott formt diese Frucht in uns, sie wächst beständig in uns. Und wir können diese Frucht düngen und können mit der Gnade Gottes zusammenwirken, indem wir das Wort Gottes nehmen, indem wir ins Gebet gehen, indem wir verbunden sind, bewusst verbunden sind mit Christus. Und diese Frucht wird wachsen und wachsen und wachsen. Und zu dieser Frucht gehört Sanftmut. Der Heilige Geist möchte dir eine Sensibilität für die Leitung Gottes geben. Er will dir eine Empfindlichkeit dafür geben, den Willen Gottes zu tun. Ist das nicht gut, dass du das nicht aus dir selber irgendwie produzieren musst, sondern dass es Gott in dir wirkt? Wenn wir mal ein paar Seiten vorblättern zum Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 1 und 2. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Paulus ist sein Anliegen, dass wir gemäß der Berufung, mit der wir berufen wurden, auch würdig wandeln. Stellt euch mal die Queen vor, die hat jetzt Donald Trump da empfangen, stellt euch doch mal vor, die ist in dem Buckingham Palace und Trump kommt da mit Pomp und seiner Modelfrau da und die kommen da rein. Wie heißt sie? Milena Trump. Wie heißt sie? Melania Trump. Und er kommt da rein und die Queen macht die Tür auf und steht im Jogginganzug da. Die hat bestimmt einen Jogginganzug, bin ich mir sicher. Ach, grüß dich, Donald. Altes Haus, komm ruhig rein, willst du ein Bier? Das können wir uns nicht vorstellen, weil das nicht würdig ihrer Berufung ist. Aber so lächerlich, so albern benehmen sich Christen. So lächerlich und so albern in der unsichtbaren Welt ist das, was wir abziehen, wenn wir nicht würdig unserer Berufung wandeln. Genau das Gleiche. Nur uns ist es nicht bewusst, für uns ist es normal. Aber Sünde Herzensherrlichkeit, all diese Dinge, die Gott nicht möchte, die seinen Namen beschmutzen, das ist nicht normal für uns. Das ist nicht normal. So. Wandelt würdig mit der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Ich habe diese Schriftstelle oft so gelesen, dass ich so die verschiedenen Zutaten Gottes gesehen habe, so wie wenn man den Kuchen backt, Eier, Milch und Butter und Salz, und alles wird vermengt zu einem riesigen Teig. Und das bedeutet eigentlich alles das Gleiche. Aber das ist es nicht. Jede einzelne dieser Begriffe hat eine separate Bedeutung. Demut ist nicht Sanftmut. Langmut ist nicht Demut und auch nicht Sanftmut. Und Liebe ist auch nicht Sanftmut und Demut und Langmut. Wir im Umgang miteinander sollen Sanftmut zeigen. Sensibilität gegenüber Gottes Führung und Leitung, seiner Anordnungen, seiner Gebote, das, was er in uns tut, dagegenüber sollen wir sanftmütig sein. Ich habe noch ein paar Bibelstellen im Petto. 1. Petrus 3, Vers 4. Ihr würdet erschrecken, worum es da geht. Um Ehefrauen. Was sollen Ehefrauen mitbringen? Nicht den äußeren Schmuck. Also nicht auf den kommt es an, nicht der ist der Wichtige, Make-up und immer die schönsten Outfits, sondern sie sollen das mitbringen, sollen das beweisen, was inwendig ist. Lass uns das mal aufschlagen, sonst rede ich mich hier im Kopf und Kragen. Mache ich eh schon, genau. Halleluja, danke Jesus. Ich könnte mich dann im Anschluss steinigen. 1. Petrus 3, Vers 3 und 4. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein. Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung. Das ist kein Verbot von irgendwelchen Kleidungsstücken. Hier steht nur euer Schmuck, das, was für euch euer Aushängeschild ist, worüber ihr euch rühmen sollt, worüber ihr euch austauschen sollt. Das soll nicht das Äußerliche sein, sondern, Vers 4, der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck, jetzt kommt der unvergängliche Schmuck, Halleluja, eines sanften, das ist dasselbe Wort, was in Matthäus 5, Vers 5 steht, eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Egal, was für Swarovski-Steine und was man dann modisch alles hier in die Tausende und in die Hunderttausende geht, an Outfits, was man sich zulegen kann und Schmuck, das ist vor Gott viel, viel, viel kostbarer. Ein sanfter und stiller Geist. Und das ist das, was die wenigsten Frauen mitbringen. Und dann kommt's zu Stress. Ein sanfter und stiller Geist. Eine Sensibilität für das, was Gott möchte. Das bedeutet nicht, dass Frauen nicht tough sein können und auch mal ihre Meinung sagen dürfen und auch mal auf den Tisch schauen können oder irgendwie, dass die alle so ganz niedlich, klein und still da irgendwo in der Ecke sitzen wie solche Mauerblümchen, sondern das bedeutet, dass sie eine Sensibilität mitbringen für das, was Gott von ihnen möchte. So ein kostbarer Schmuck. Halleluja. Das ist ein kostbarer Schmuck. Das ist würdig unserer Berufung. Komm, wir lesen noch Vers 5 und 6. Damit gebe ich euch den Rest. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Wenn eine Frau sich ihrem Mann unterordnet, setzt sie ihre Hoffnung nicht auf den Mann. Verflucht ist, wer auf Fleisch vertraut. Wenn ein Gemeindemitglied sich dem Leiter unterordnet, vertraut sie nicht auf den Leiter. Verflucht ist, wer auf Fleisch vertraut. Wer sich unterordnet, vertraut auf Gott. Halleluja. Genauso wie Sarah, die ihren Mann Herr nannte. Und da kam der Abraham daher und sagt, das ist meine Schwester Pharao, du kannst die gern als Sexspielzeug mit in deinen Palast nehmen. Und Sarah ist still. Aber was tut Gott? Die ordnet sich unter, vertraut auf Gott. Ja, wenn du das nächste Mal unzufrieden bist mit deinem Ehemann, denk an diese Story mit Abraham und es wird dir besser gehen. Sie vertraut auf Gott und ordnet sich unter. Das beides getrennt voneinander funktioniert nicht. Du kannst nicht deinen eigenen Weg gehen, dich unterzuordnen und auf Gott vertrauen. Gott wird dich laufen lassen, bis du es verstehst. Und du kannst nicht dich unterordnen und auf den Mann oder auf den Leiter vertrauen oder auf Angela Merkel vertrauen. Es gehört zusammen. Wir ordnen uns unter und vertrauen auf Gott. So, aber der Pharao wurde von Gott heimgesucht. Gott warnt ihn. Und genau denselben Fehler macht ja Abraham dann später noch in 1. Mose 21 vielleicht. Und er macht genau dasselbe nochmal. Und dann spricht Gott sogar in einem Traum zu diesem König und sagt, du bist des Todes. Du hast eine Frau bei dir, die verheiratet ist. Gott hat eingegriffen. Halleluja. Okay, jetzt bin ich ganz schön, habe ich mich da hier verrannt, aber ich denke, es wird euch zum Besten dienen. Kolosser 3, Kolosserbrief, Vers 12. So zieht nun an als Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Weil wir Gottes Auserwählte sind, weil wir seine Heiligen sind, weil wir die von ihm Geliebten sind. Bitte zieht doch an Sanftmut. Seid doch sensibel für das, was der euch liebt, was der euch auserwählt hat, was der euch geheiligt hat, von euch will. Seid doch sensibel dafür und ordnet euch ihm unter. Und tut, was er sagt. Halleluja. Okay. Jetzt bin ich ganz schön in... Ach du liebe Zeit, schon 5 vor um. Viertens. Sanftmut ist gleich Voraussetzung, das Land zu erben. 3. Mose 20, Vers 24. Dieser Begriff, das Land erben, bezieht sich, wir wissen ja, das Matthäus-Evangelium ist an Juden gerichtet. Das nimmt Jesus nicht einfach, weil das irgendwie gerade so schön da reingepasst hat von der Melodie, sondern weil das eine Bedeutung hat. Und die wussten sofort, um was es geht, die Juden. Nämlich, das Volk Israel sollte auch ein Land erben. Gott hat Abraham verschiedene Dinge versprochen. Erstens, du wirst Nachkommenschaft haben wie Sand am Meer. Zweitens, ich will dein Gott sein. Und drittens, du wirst dieses Land erben. 3. Mose 20, Vers 24. Euch aber habe ich gesagt, ihr sollt ihr Land in Besitz nehmen, so rum. Denn ich will es euch zum Erbe geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich, der Herr, bin euer Gott, der ich euch von den Völkern abgesondert habe. Das Land steht für die Verheißungen Gottes. Sanftmut ist die Voraussetzung, die Verheißungen Gottes zu erleben und zu empfangen. Im Jetzt und Hier und am Ende in der Ewigkeit. Und erinnert euch doch mal daran, wie das war, als das Volk Israel an der Grenze zum verheißenen Land stand, wo sie kurz davor waren, das Land zu erben. Und Gott sagte, sende 12 Kundschafter aus, Spione, dass sie das Land auskundschaften. Lass uns das mal aufschlagen. 4. Mose 14. Vielleicht können wir mal hinten die Tür aufmachen, Gerd. Danke. 4. Mose 14. Ich lese mal Vers 24. Oder ich lese ab Vers 22. Keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und die mich nun schon 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugesprochen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Was war das Problem vom Volk Israel? Warum durften die nicht in das Land kommen? Weil sie nicht Gott geglaubt haben. Weil sie ihm nicht vertraut haben. Weil sie nicht sanftmütig waren. Aber, Vers 24, aber mein Knecht Kaleb, ich mag ja die Abers Gottes, aber meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und sein Same soll es als Erbe besitzen. Sein Same soll es als Erbe besitzen. Kaleb und Josua, 4. Mose 14, Vers 24. Kaleb und Josua zeigten einen anderen Geist. Sie demonstrierten ein Herz, wie es vor Gott angenehm war. Ihr könnt das, wir haben jetzt nicht die Zeit dazu, ihr könnt das mal durchlesen. Wie die 10 Spione sagen, das Land, das ist ganz schön und ganz reich und richtig super und riesen Weintrauben und wirklich, wie Gott gesagt hat, Bäche von Milch und Honig, ein reiches Land. Aber das Land wird von Riesen bewohnt. Und dann, ja genau, und dann sind sie ganz erfinderisch geworden. Das fällt uns noch nicht mal in Science-Fiction-Filmen an. Das Land frisst seine Bewohner. Ja, ja. Und wir sind vor diesen Riesen wie kleine Heuschrecken. Und sie werden uns zertreten. Obwohl Gott gesagt hat, geht hin, nehmt euch das Land. Ich werde euch beistehen, ich werde die Feinde vor euch wegtreiben. Nein, das stimmt nicht, was Gott sagt. Das Land wird uns fressen. Lass uns zurück nach Ägypten gehen. Und dann sagen Josua und Kaleb, hört nicht auf sie. Seid nicht so dumm. Die Riesen werden unser Brot sein. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott es gesagt hat, weil Gott uns versprochen hat, nehmt das Land, ich werde mit euch sein. Die Riesen werden unser Brot sein. Sanftmut. Egal wie die Hindernisse aussehen, egal wie groß die Mauern sind, wie stark die Riesen sind und die Feinde sind. Gott hat es gesagt, also tun wir es. Gott wird mit uns sein. Und wir werden das Land erben. So, was bedeutet das jetzt für uns? In Sprüchen heißt es, werde ich gerade daran erinnert, der Tor, der Faule, steckt seine Hand in die Schüssel, aber ihm ist es zu beschwerlich, die Hand an den Mund zu führen. Jetzt denkt ihr vielleicht, was will er denn jetzt damit sagen? Die meisten Christen leben so. Wir stecken unsere Hand in die Schüssel der Segnungen, die in Christus sind. Aber wir sind zu faul, zu träge, zu töricht, um diese Hand zu nehmen und zu unserem Mund zu führen. Wir haben die größten und tollsten Verheißungen und rühmen uns all der Dinge, die wir in Christus haben. Aber dann, wenn da mal jemand kommt und unsere Familien sieht, unsere Ehen sieht, unsere Kinder sieht, uns sieht, wie wir auf Arbeit sind und sieht, wie wir sind, wenn keiner hinguckt, dann wird offenbar, ob wir wirklich in den vollen Segen, der uns in Christus geschenkt ist, wandeln. Und der Schlüssel, die Verheißungen zu erben, ist Sanftmut. Die Bereitschaft zum schnellen Gehorsam, die Bereitschaft zur schnellen Umkehr, die Bereitschaft, das einfach zu tun, was Gott sagt. So einfach, dass es jeder machen kann. Und so einfach, dass es keiner macht. Die Gebote Gottes sind nicht schwer, sagt der Apostel Johannes. Ich versuche, danke für diese Frage, Franz. Habt ihr noch für diesen letzten Punkt, wenn wir nicht sanftmütig sind, was Gott da mit uns macht? Jesus hatte zu kämpfen mit einer Anweisung, die von Gott kam. Gott hat gesagt, du nimmst das Kreuz, und das wusste er Jahre vorher, du nimmst das Kreuz. Er hat das mit Elia und Mose besprochen. Die haben da nicht Smalltalk gemacht, wie schön das Wetter ist. Sie besprachen seinen Ausgang in Jerusalem. Er wusste, das ist der Wille Gottes. Und Jesus ist innerlich gestorben, hat gelitten im Garten Gethsemane. Und er wollte nicht. Ich weiß, da gibt es auch unter uns andere Ansichten darüber, dass Jesus etwas, was Gott will, nicht will. Aber ich denke, er hatte richtig zu kämpfen mit diesem Willen Gottes. Er wollte nicht gehorsam sein. Nicht unbedingt wegen den körperlichen Schmerzen, sondern vielmehr wegen dieser Trennung von Gott. Wegen diesem seelischen Leiden. Und im Garten Gethsemane ist der Ort, wo er seelisch gestorben ist. Und dann sagt uns der Hebräerbrief, ich denke, es ist Kapitel 9, er lernte an dem, was er litt, den Gehorsam. Da, wo wir nicht gehorsam sein möchten, wo wir, Gehorsam ist einfach, ich erkläre, Achtung, jetzt kommt die Definition, was Gehorsam ist, zu tun, was mir jemand sagt. Punkt. Das ist Gehorsam. Kannst du gut in der Bundeswehr und in anderen militärischen Einrichtungen beobachten, da gibt es nur Gehorsam. Da gibt es keine Sanftmut. Oh, ich fühle mich so gut. Um 4 Uhr morgens will ich aufstehen und jetzt hier 20 Kilometer laufen. Oh, ist das schön mit 20 Kilo auf dem Rücken. Oh, ist das schön hier im Dreck zu liegen. Nein, da gibt es nur Gehorsam. Aber wir wollen sanftmütig sein. Wir wollen gerne das tun, was Gott sagt. Denn Gott ist kein unbarmherziger General. Gott lässt uns immer die Freiheit, Nein zu sagen. Und auch Jesus hatte die Freiheit, Nein zu sagen. Jesus war nicht wie eine Marionette gebunden an den Willen Gottes. Er hat sich selbst gebunden. Er hat sich selbst zur Verfügung gestellt. Und er hat an dem, was er im Garten gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Und das ist das, wie Gott, denke ich, die hauptsächliche Sache, die Gott nimmt, um in uns Sanftmut zu bewirken. Leid, Schmerz, Entbehrung. Ich habe vorhin Jona angesprochen. Mach dich auf, geh nach Ninive, hat Gott gesagt. Und Jona hat gesagt, überall gehe ich hin. Aber ich gehe nicht in die Stadt, wo sie Juden beim lebendigen Leib häuten und die Häute um die Säulen und an die Bäume Köpfe hängen. Ninive, kann ich euch mal einen Artikel zeigen? Da gehe ich nicht hin und ich kann den Jona nur zu gut verstehen. Mich hätten da keine 10, ich hätte genau dasselbe gemacht wie Jona. Warum soll ich in die Stadt gehen, wo sie Köpfe als Schmuck an die Bäume hängen? Wo sie die Häute lebendig abziehen, ja, und dann verkümmern die Menschen da. Es dauert noch ein paar Stunden, bis sie dann sterben, nachdem die gehäutet wurden. Und die Haut um die Säulen als Schmuck gewickelt wird. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Du kannst es sehen, die waren stolz darauf, die haben Abbildungen davon in den Stein gehauen, die heute noch da sind. Und Jona sagt, nein, da gehe ich nicht hin. Ich lasse mich nicht häuten. Ich lasse mich nicht häuten. Die waren bekannt dafür. So sind die Babylonier, das waren nicht die Babylonier, so sind diese Leute durch die ganze Welt plündernd geritten und haben, wenn die vor einer verschlossenen Stadt standen, haben die gesagt, ergebt euch, unterwerft uns, gebt uns die Herrschaft und wir lassen euch am Leben. Wenn nicht, wir werden euch alle häuten. Was denkt ihr, wie die Leute reagiert haben in der Stadt? Wie stehen unsere Chancen? Und sie haben den ganzen Erdkreis unterworfen. Und dahin schickt Gott den Jona. Und Jona sagt, nein, das mache ich nicht. Und er läuft in die andere Richtung. Und ihr kennt die Geschichte, er wird ins Meer geschmissen. Und er landet in dem Bauch eines Fisches. Und ratet mal, was in dem Bauch eines Fisches mit Jona passiert ist. Er wurde gehäutet. Er wurde gehäutet. Denkt doch nicht, die Nineviten haben sich auf einmal, haben sie ihre fromme Ader entdeckt und ach ja, stimmt, Gottes Vernichtung kommt. Sie haben den Jona gesehen als einen Gehäuteten. Die äußere, das war alles wegverdaut von ihm, Magensäure. Und er hat getan, was Gott von ihm wollte. Er war gehorsam, weil er gelitten hat. Und genauso Jesus. Und, Überraschung, genauso du. Du musst vielleicht nicht gehäutet werden beim lebendigen Leib. Du musst vielleicht auch kein Blut schwitzen wie Jesus. Aber Gott möchte auch in dir diese Sanftmut formen, wo du dich innerlich widerstrebst, wo du deinen eigenen Willen willst. Und du weißt ganz genau, das will Gott von mir. Gott wird dich in seiner Gnade durch Leiden schicken. Und du kommst aus dem Leiden raus, Jesus ähnlicher. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Lass uns mal noch zusammen beten. Herr Jesus, du siehst unseren Herzenszustand. Du siehst genau, wie es uns jetzt geht, wenn wir das alles hören, wenn wir uns darüber Gedanken machen. Du siehst genau, du fühlst mit, wie es uns geht, weil du hattest denselben Kampf. Du stecktest in unsere Haut. Du bist Mensch. Und du kannst mitfühlen und du betest für uns. Herr, wir bringen dir unsere Herzen und du siehst, wie sehr uns an solch einer Qualität von Sanftmut mangelt. Wie wenig wir davon haben. Wie egal uns dein Wille ist. Wie gleichgültig wir gegenüber deinen Geboten und deinen Handlungen in uns, wie gleichgültig wir denen gegenüberstehen. Herr, und wir wollen das nicht mehr. Wir wollen Sanftmut lernen. Du sagst, lernt von mir. Und Herr, hier sind wir und wir sagen dir, wir wollen lernen. Wir wollen dein Joch, was sanft ist und leicht ist, aber es ist doch ein Joch. Zeig uns Christus, Heiliger Geist, wie wir es heute im Lobpreis hatten. Auf Jesus schauen, ihn betrachten, den, der glückselig ist, den, der sanftmütig ist. Oh, Halleluja. Danke, Herr, dass du geduldig bist mit uns und dass du für jeden von uns die einzelnen Zeitabstände hast. Herr, gib Gnade, dass wir nicht gegenseitig Heiliger Geist spielen und sondern dass wir uns gegenseitig als Werkzeug deiner Gnade zur Verfügung stellen, in Ermutigung, in Ermahnung, wo wir einander auch hinweisen können auf Dinge, wo wir ein hartes Herz haben, wo wir eben nicht sanftmütig sind. Ja, das wünsche ich mir, dass wir so eine Gemeinde sind, wo das Thema ist, wo die Verherrlichung Gottes durch unser Leben das oberste Ziel ist. Forme die Frucht des Geistes in uns, wunderbarer Geist Gottes. Wir danken dir, dass du uns gegeben worden bist. Nicht nur als eine Anzahlung, nicht nur als eine Gewissheit, sondern auch, um in uns den Sohn zu demonstrieren, um in uns diese Sanftmut hineinzulegen. Wir geben dir alle Ehre dafür, dass du uns erlöst bis zum Äußersten. Du bist imstande, uns ganz zu bewahren, bis zum Ende hin. Und Herr, wir wollen in dieser Kraft und in dieser Gnade leben und weitergehen. In Jesu Namen. Amen.